Okay.
Jetzt
läuft's. Okay, perfekt. Wir sind dabei. Hallo und herzlich willkommen zum Campuscast. Sagt mal alle Hallo.
Hallöchen, hier ist Leon. Erstes Mal.
Hallo, hier ist der Lukas als Gast heute.
Hallo. Und wir haben heute eine schöne Folge für euch und zwar zum Thema Bachelorarbeiten schreiben, zum Schreibprozess hauptsächlich. Und ja, ich bin Thorsten, das habe ich schon gesagt. Leon ist da. Leon. Lukas ist bei uns. Lukas, magst du vielleicht mal kurz sagen, warum wir dich eingeladen haben?
Wenn ich das wüsste, würde ich es wahrscheinlich sagen, ja. Ich habe im Vorlesungscast habe ich schon über meine Bachelorarbeit geredet und habe mir gedacht, wenn man dann das so macht, dann kann man auch gleich Nägel mit Köpfen machen, dann erzähle ich auch noch ein bisschen was zu dem Prozess, wie ich diese wunderbar tolle Arbeit auch geschrieben habe, ja.
Vor allem, weil wir einfach Gäste suchen und du gerne bei Podcasts mitmachst anscheinend.
Ja.
ihr seht es noch nicht, aber Daniel ist auch noch kurz da, unser ehemaliger Moderator.
Er kommt einfach nicht weg von uns.
Genau. Genauso wie er nicht von Campus Mainz wegkommt, kommt er auch nicht vom Campus Cast weg. Er hat gerade gesagt, dass er noch eine kleine Geschichte hat, die er mitteilen möchte.
Ja, das stimmt.
Hallo Daniel, willst du sie uns erzählen?
Ich bin der Creep, der in der Ecke steht und nicht die ganze Zeit zuguckt. ich muss noch mal einen kleinen Nachtrag. Und vielleicht könnt ihr das auch rausschneiden am Ende, aber ist mir egal.
Wir schneiden hier gar nichts raus.
Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die mir erst im Nachhinein eingefallen ist, weil mich eine Freundin darauf hingewiesen hat. Es begab sich zu einer Zeit, da ging ich in die Realschule und da kam in der Schule eine Organisation auf mich zu, die hieß Pro Familia, kennt man ja vielleicht. Die kümmern sich so ein bisschen um, halt so Familienzeug, wie der Name schon sagt. Und die haben halt gefragt, wer will bei so einem Versuch mitmachen? Und da ging es halt darum, dass man halt ein Baby hat für 3 Tage. Und zwar kein echtes Baby, sondern so eine Computerpuppe, die dann irgendwie simuliert weint, die man füttern muss.
Wie so ein Tamagotchi.
Genau, aber wirklich lebens... Und die hat dann auch... Wir haben 3 Tage mit der gelebt, ich und die Freundin damals. Wir haben uns dann auch zu einer Babyparty getroffen, wo wir ein bisschen was getrunken haben. Aber es war auch nur ein Roboterkind, das ging schon. Und wir sind dann auch, mussten mitten in der Nacht aufstehen, um 5 Uhr das Ding füttern. Und dann manchmal hat nicht mehr Füttern geholfen. Die Windeln mussten gewechselt werden. Und das war richtig schlau und auch richtig nervig, halt wie so ein Kind halt ist. Und zwar auch laut. Und um das so realistisch wie möglich zu machen, mussten wir dem Kind auch einen Namen geben. Wisst ihr, was ich damals in der 9. Klasse dem Kind für einen Namen gegeben habe? Oder ich und meine Freundin, die das damals hatten?
Leon.
Adolf?
Ja, es ist Leon. das ist mir wieder eingefallen.
Der Kreis, der sich schließt hier.
Ja. Und ich habe dieses, wir haben ein Tagebuch geführt und da steht auch drin, das Baby schreit, was ist los? Und das ist so lustig und das muss ich auch mal veröffentlichen und vielleicht unter dem Campus, Campus Cast Baby werde ich da mal was veröffentlichen.
Ich sehe direkt ein Hörspiel, wo ihr beide die verschiedenen Rollen einsprecht. Du die Gedankenstimme des Babys und du die Gedankenstimme der Eltern. Wunderbar. Ja.
Okay, das wollte ich sagen, ihr könnt es rausschneiden oder drin lassen, aber das ist nochmal der Nachtrag zur letzten Episode und ich bin jetzt raus und ich gehe jetzt wirklich zur Tür hinaus, weil die beiden Jungs machen das super, mein Sohn macht das und Thorsten sowieso. Tschüss, ich bin raus.
Tschüss.
Bis zur nächsten Folge.
Jetzt hätte oh, ich bin wieder da. Nein, ich gehe wirklich.
Also schneiden wir auf keinen Fall raus.
Nee, danke Daniel und ihr hört ihn jetzt im Hintergrund noch zusammenpacken. Ich hoffe, das stört euch nicht.
Falls und ihr eine Banane essen.
Gute Hintergrundinfo. Falls ihr noch gar nicht genau wisst, worum es da jetzt eigentlich ging, dann hört doch nochmal unsere letzte Folge an zum Thema Kinderkriegen.
Guter Plan.
Nicht Kinderkriegen, studieren mit Kind. Das war's. Obwohl eine Live-Geburt stattfindet, falls euch das Thema noch nicht alleine überzeugt hat. Ihr merkt schon, in diesem Podcast labern wir ein ganzes Stück. Es soll ein bisschen entspannt zugehen. Wir wollen euch ein studentennahes Thema irgendwie näher bringen, während Daniel versucht, so still wie möglich rauszugehen.
Jetzt
und den Schrank abschließt. Und wir versuchen euch immer ein studentennahes Thema ein bisschen näher zu bringen. Und dann nehmen wir uns eine ganze Folge Zeit mit einem Experten. Heute ist das Lukas.
Experte.
Ja. Du darfst dich ruhig jetzt, das darfst du jetzt auch auf deine Visitenkarte schreiben. Ja,
dein Lebenslauf.
Anerkannter Podcast-Experte fürs Schreiben und fachliche Kompetenzen, Bachelorarbeit.
Wer überprüft das? Tschüss, Daniel.
Man kann es ja sogar überprüfen.
Also, ja, stimmt. Es ist ja öffentlich im ganzen Internet drin. Ne?
Wie geht's euch denn so? Das machen wir immer so am Anfang ein bisschen, einfach um ein bisschen reinzukommen. Wie war die Woche so bei euch?
Der Gast fängt an.
Ja, okay. Ja, ich bin noch leicht verkatert, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich war gestern Abend noch ein bisschen lange in der Bar, aber ja, arbeitsreiche Woche. Masterstudium ist ein bisschen anstrengender als so ein Bachelorstudiengang tatsächlich. Vor allen Dingen, gerade als Historiker hat man deutlich viel mehr zu lesen. Dann hat man noch so Referate vorzubereiten, Hausarbeiten vom vorigen Semester noch nachzuholen. Also es ist schon ein bisschen stressiger geworden, aber ja, man wächst halt auch mit seinen Aufgaben. Ne? Ja.
Also du hast jetzt auch dieses Semester mit dem Master angefangen?
Also ich habe tatsächlich, bin jetzt im dritten Mastersemester, muss ich zugeben, ich habe, während ich die Bachelorarbeit geschrieben habe, quasi mein erstes Mastersemester absolviert. Ja. War halt das Einfachste, das parallel zu machen. Genau.
Ja, sehr gut. Und Leon, was war bei dir so los?
Eigentlich nicht viel. Nur die Uni hat halt wieder angefangen, so zweite Woche. Ja, aber alles entspannt. Das Wetter ist gut. Ja. Kann mich nicht beklagen.
Schönes Osterwochenende.
Ah ja, ich war bei den Verwandten, da wurde ich durchgefüttert, ist immer gut.
Also echt. Ja, kommt man ganze Frühjahr über weg, wenn man dann Ostern noch nicht zugelangt hat.
Ja, nee, ich konnte jetzt an Ostern zum ersten Mal wieder Fleisch essen, weil ich Fleisch gefastet habe. Das war schön. Also so als omnivorer Mensch ist das irgendwie dann schon irgendwie, man gewöhnt sich so dran, irgendwie immer mal wieder ein Stück Fleisch zu essen und sie dann so komplett drauf zu verzichten. Das war schon ein bisschen anstrengend zum Ende hin. Da habe ich mich schon so, hatte ich schon so Bedürfnisse. Aber das soll heute nicht das Thema sein. Wie gesagt, Thema heute ist das Bachelorarbeit schreiben. Vielleicht bevor ich zum Fun Fact der Woche komme, ich sag mal dazu, ich habe auch schon einen Bachelor, ich bin jetzt auch ein Master. Ich habe den vorletztes Semester geschrieben. Ja, eigentlich vorletztes Semester. Also im Wintersemester 2017/18 habe ich meine Bachelorarbeit geschrieben in Kulturanthropologie. Leon, du warst ja in einer Folge als Erste da, deswegen kann man sich denken, dauert du noch. Hast doch keine geschrieben.
Nee, also ich bin jetzt im dritten Semester, also idealerweise dauert es aber ja noch mindestens dann 4, quasi 3. Ja.
Aber was wir uns gedacht haben, das passt eigentlich super, dass wir dann eine Person da haben, die schon so vielleicht ein paar Fragen darüber hat und die wir dann versuchen zu klären. Aber wir kommen mal zur ersten Kategorie, weil wir haben hier so ein paar Kategorien, um das Ganze ein bisschen zu strukturieren. Und die erste Kategorie ist der Fun Fact der Woche, der eigentlich nie so wirklich fun ist.
Aber du hast dich gesteigert. Ich finde also.
Ja, ich glaube, es war heute wieder ein Schritt. ich habe mal wieder einen sprachlichen Fun Fact. Und zwar habe ich mal nachgeguckt, was das Wort Bachelor eigentlich, oder wo das herkommt. Und da habe ich rausgefunden, dass das aus dem altenglischen Wort Bachelor, also noch mit E geschrieben, also B-A-C-H-E-L-E-R kommt. Und das war damals ein junger Ritter quasi, der seine Ausbildung abgeschlossen hat. Und das ist schon, also es hat auch seine Ursprünge auch noch vorher im Lateinischen gehabt natürlich, mit Auszügen aus dem Griechischen. Da ging es dann so um das Wort Bakaleus. Aber ich fand gerade das mit dem jungen Ritter sehr spannend, weil wenn man drüber nachdenkt, dass wenn man einen Bachelor hat, dann ein junger Ritter ist, ja, du machst es gerade schon.
Schulterklopfen.
Man kann sich auf die Schulter klopfen. Ja. Also wenn ich das nächste Mal bei meinen Eltern bin, dann erzähle ich auch, ja, ich bin eigentlich ein junger Ritter. Ja, und das fand ich ganz interessant. Es ist nicht so mega Fun-Effekt. Ich hatte auch nicht so mega viel Zeit, das vorzubereiten.
Ja, aber auf jeden Fall was Neues. Also, können, also Bastos.
Wusste ich nicht. Wäre ich auch nicht drauf gekommen, so die Verbindung.
Ja, genau. Also wie gesagt, es gibt da halt noch dieses lateinische Wort Bakaleus, was dann irgendwie was mit einem gelernten Handwerker oder Bauern zu tun hat. Das kann man nicht so genau nachvollziehen. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall schon ein sehr, sehr altes Wort. Und wenn man dann bedenkt, dass es dann irgendwann der Name für eine RTL-Sendung geworden ist, dann weiß man schon, das Wort hat es zu was gebracht.
Das war halt bei mir im Freundeskreis tatsächlich der große Running Gag, als ich dann meine mündliche Prüfung hatte, war nämlich genau in dem Zeitraum auch ist die letzte Bachelor-Staffel dann gelaufen. Mhm. Und das war dann so der Running Gag, so von wegen, hier bringst du am Schluss ein Bündel Rosen mit oder was. War schon sehr witzig tatsächlich, ja.
Bei uns war dann eher so der Running Gag irgendwie, dass man, okay, ich habe meinen Bachelor, jetzt kann ich mich bei Parship anmelden, die ja damit werben, dass da nur
Akademiker und Singles sind. Mit Niveau, Mittlerweile haben sie ja Singles mit Niveau noch das Akademiker rausgestrichen und nur noch Singles mit Niveau drin, was irgendwo so ein bisschen
schwierig wird. Das wäre noch gar nicht aufgefallen.
Ja, weil es hätte ja den Eindruck erweckt, dass Akademiker Singles ohne Niveau wären. Also
vor allem hat es halt auch irgendwie Oder wenn man es halt dann so verstanden hat, wie sie es eigentlich gemeint haben, dass Leute, die keine Akademiker sind, kein Niveau haben.
Ja. So oder so, so kommt nicht gut weg, alles besser, so dass sie es rausgeschnitten haben. Ja.
Also, aber wir kommen dann zum Hauptthema so ein bisschen, weil im universitären Kontext ist ja Bachelor ein bisschen was anderes. Minimal Unterschiede. Und zwar ist das eigentlich, also die Bachelorarbeit, sagen wir mal eher, ist die Abschlussarbeit des Bachelorstudiums. Und das ist ja quasi die geregelte Studienzeit für den geringsten studentischen Abschluss. Und dafür muss man halt immer, also ich weiß nicht, ob das in allen Fächern so ist, aber im Grunde läuft es halt darauf hinaus, dass man die Bachelorarbeit braucht, um die 180 Credit Points zu bekommen.
Genau.
Und davon macht dann die Bachelorarbeit meistens weniger als 20 aus, was auch, glaube ich, so für Leute, die vielleicht gar nicht studieren, merkwürdig ist, weil man denkt immer so, ja, die Bachelorarbeit, damit definiert man so damit definiert man seine Note.
So überhaupt nicht, nee.
Also meine Note hat sich einfach um 0,0 Punkte verändert. Es hat sich einfach nicht mehr verändert nach dem Bachelor. Also ein Stigma, das man vielleicht vorneweg irgendwie da wegnehmen kann, ist so ein bisschen, dass man halt sagt, so wichtig, also so entscheidend für die Note ist es am Ende gar nicht. Man braucht es halt, um abzuschließen, aber es ist jetzt nicht die entscheidende Arbeit des Studiums irgendwie.
Waren, glaube ich, bei mir 10% oder sowas von der Endnote. Und das ist ja halt nochmal zwei Noten insgesamt, die da drauf einfließen. Also es ist wirklich eigentlich nicht viel Wichtiges dafür, was da an Arbeitsaufwand reinfließt.
Genau. Ne? Also du meinst jetzt die mündliche Prüfung
dann? Also das ist ja schriftliche und mündliche Prüfung. Man muss das Ganze ja nochmal verteidigen. Und das kommt dann zusammen im Schluss in einer Note. Und das macht dann 10, also bei mir waren es, glaube ich, 10% von der Gesamtnote aus. Und es war halt wirklich so. Ja, dafür hat man sich jetzt die Arbeit gemacht. Ne?
Ja.
Naja.
Ich habe jetzt gerade mal auf den Plan geschaut und mal gespickt. Also ich hatte mir als erste Frage, oder nee, das war eigentlich deine erste Frage. Wir wollten eigentlich direkt zu deinen Fragen kommen, perfekt. Oder?
Ja, Leon, dann
weil du als Ersti, du hast ja vielleicht noch so ein paar
mit Abstand
Fragen.
Ja, also wo waren wir jetzt gerade stehen geblieben mit der mündlichen Verteidigung? Also
genau, das ist so der Abschluss von der ganzen Geschichte
gewesen. Also ich habe mich, also die mündliche Verteidigung, weißt du, hattest sie jetzt noch nicht, ne?
Die ist schon länger durch. Ich bin ja im dritten Mastersemester. Das wäre ein bisschen schwierig geworden, so weit zu kommen.
Ja, also aber die war ja nach der schriftlichen Abgabe natürlich. Weißt du noch so von der Zeit her, wie weit das auseinander lag?
Bei mir muss ich sagen, das war ein Spezialfall. Also ich habe das Problem gehabt, oder was heißt Problem gehabt, aber ich habe die kleine Hürde gehabt, dass mein Dozent in der Zwischenzeit die Uni gewechselt hat, bei dem ich das geschrieben habe. Und der musste halt extra nochmal rangekarrt werden. Das heißt, ich brauchte eine Ausnahmegenehmigung, dass der erst später rankommen darf. Ich meine mich aber zu erinnern, dass es, glaube ich, nicht länger als 5 Wochen, also so 30 Tage oder sowas, sein darf, dass du den Abstand zwischen der Note, die du kriegst, und der Verteidigung haben darfst. Also du kriegst quasi korrigierte Arbeit und ab da tickt dann die Uhr, musst du dann die mündliche Prüfung in einem Zeitraum von maximal 30 Tagen irgendwie danach anmelden. War eine ziemliche Tortur, bis ich das dann hingekriegt habe, dass ich das außerhalb dieses 30-Tages-Zeitraums machen durfte, aber ich habe es dann irgendwie tatsächlich noch geschafft.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Ja, bei mir war es, glaube ich, eher in Wochen geregelt. Also ich kann mich nicht mehr an die genaue Wochenzahl erinnern.
Müssten 4 oder 5 Wochen gewesen sein, oder so in etwa.
Ja, also ich glaube, ich musste sie nach der Bachelorarbeit, musste ich die mündlichen Prüfungstermin, ich glaube, innerhalb von 3 Wochen vereinbaren und dann musste er, glaube ich, innerhalb von 5 Wochen stattfinden.
Das kommt so in etwa hin, ja.
Ja, ich glaube, so ähnlich war das und also bei mir war das auch ziemlich ausgereizt dann. Ich glaube einfach, weil meine Dozentin, die war dann zwischenzeitlich auch nochmal in Urlaub, weil das Semesterferien natürlich waren. Die war dann ein paar Tage nicht an der Uni und die hat das dann einfach so weit wie möglich ausgereizt. Das war jetzt aber auch nicht schlimm, weil gerade bei mir war das dann halt der Vorteil, dass ich dann noch ins neue Semester reingerutscht bin und dann quasi sicher auch noch immatrikuliert war. Mhm. Weil ansonsten hat man halt immer so die Gefahr, dass dann irgendwann doch die Exmatrikulationspapiere im Briefkasten liegen, wenn man halt nicht zufällig noch irgendwie eine Veranstaltung im neuen Semester hat, was dann bei mir der Fall war.
Ja, und also ich weiß nicht, ob man das so grundsätzlich sagen kann, aber also von den Fragen her, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie viele Fragen man da noch gestellt kriegt, wie lange das dauert, also kommt wahrscheinlich halt auch irgendwie auf die Arbeit drauf
an. Ja, im Prinzip ist es so, du hast 2 Viertelstunden-Segmente, also zumindest in Geschichte ist es so, du hast 2 Viertelstunden-Segmente, das eine ist 5 Minuten lang erklärst du, worüber du deine Arbeit geschrieben hast und zu welchem Ergebnis du kommst. dann kriegst du nochmal 5 Minuten Fragen zur Arbeit selber gestellt. Also zum Zeitkontext bei mir war es auch so, dass du nochmal Fragen gestellt bekommen hast und hast dann nochmal, also das war das dritte Segment in der ersten Viertelstunde. Das zweite Segment war dann quasi so, dass ich eigenständig nochmal Fehler und jetzt fällt mir das deutsche Wort für Shortcomings nicht ein, aber so im Prinzip so Sachen, die ich in der Arbeit noch hätte einbringen müssen oder die halt Aspekte, die halt gefehlt haben, so bestimmte Fehler, die ich auch gemacht habe, nochmal quasi richtig stellen und dann halt nochmal so ein paar Zeitkontextfragen gestellt bekommen und dann habe ich halt die zweite Viertelstunde über ein im Prinzip komplett anderes Thema nochmal geprüft worden. Das ist in Geschichte so geregelt. Du hast halt die Epoche, über die du deine Arbeit geschrieben hast und du hast halt nochmal eine extra Epoche. Also zum Beispiel bei mir warst du in dem Fall Antike, hätte aber auch beim Mittelalter oder frühere Neuzeit was machen können.
Wusstest du vorher nicht?
Das wusste ich tatsächlich vorher. Okay. Ich musste sogar bei den Dozenten extra hingehen, der mich da geprüft hat, um das zu vereinbaren. Mhm. Also ich musste mir das vorher sogar einverständlich holen. Okay. Das war sehr entspannt, weil bei dem Dozenten hatte ich dann meine antiken Vorlesungen tatsächlich auch vorher gehabt. Den kannte ich, das ging ganz gut über die Bühne. Und vor allen Dingen, man vereinbart sogar das Thema, worüber man geprüft wird. Das ist eigentlich sehr entspannt tatsächlich. Ich bin sowieso jemand, der ein sehr großer Freund von mündlichen Prüfungen ist, da läuft das immer sehr
gut. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, weil es gibt ja auch Leute, die das echt so total schlimm finden und das stelle ich mir auch irgendwie schrecklich vor, wenn du da schon deine Bachelorarbeit so fertig hast und dann kommt so nochmal diese mündliche Verteidigung, die vielleicht für manche echt doppelt so schlimm ist. Also
ja.
Ich war furchtbar nervös vorher, aber so im Prinzip, sobald ich begrüßt worden bin, war dann so zack, Fokus und dann läuft das. Also
bei mir hat man Ich glaube, mir hat man auch schon angemerkt, dass ich nervös war, weil ich habe mich, glaube ich, sehr oft verhaspelt und so. Mhm. Also aufmerksame Hörer werden auch merken, dass ich mich auch im Podcast ab und zu verhaspele. ich hoffe, das findet hier niemand schlimm. Ich glaube, da war es dann auch nicht so schlimm, aber ich glaube, die haben dann eher so daran abgelesen, dass ich auch nervös war. Also ich habe dann auch irgendwie so, ich habe dann draußen vorm Büro von der Dozentin gestanden und habe einfach so, jetzt vielleicht nicht physisch gezittert, aber innerlich hat halt alles so rumort irgendwie. Genau das. Ich war irgendwie 3-mal auf Toilette vorher irgendwie, nur aus Angst, dass ich dann währenddessen irgendwie muss plötzlich, obwohl das ja eigentlich nur, was weiß ich, 20 Minuten lang war, das ganze Ding. Von daher, also am Ende war es dann gar nicht so schlimm, aber das ist bei mir halt immer so, bei so öffentlichen Reden, Referate, Moderationen oder halt auch so mündlichen Prüfungen, da bin ich nervös, danach ist es dann nicht mehr so schlimm, rückblickend, aber es ist schon irgendwie zehrend. Also es macht einen schon irgendwie dann ein bisschen fertig vorher.
Was mir halt geholfen hat, ich habe mich hinbringen lassen von einer guten Freundin und vorher im Prinzip, man kriegt ja immer die Frage gestellt, sind sie bereit, die Prüfung anzutreten? Ich habe mir halt irgendwie so für mündliche Prüfungen angewöhnt, diesen Witz vorher zu reißen, so von wegen, ja so körperlich ja, aber so ob ich das akademisch so hinkriege. Und das können die halt so als Antwort nicht gelten lassen, aber es lockert normalerweise die Stimmung ein bisschen auf und das hilft tatsächlich ganz gut. Also es hilft mir zumindest so mit der Anfangsnervosität ganz gut klarzukommen und dann hast du dann so einen Einstieg und dann bist du. Ist eigentlich meistens, mündliche Prüfungen sind eigentlich bei mir sehr, sehr entspannte Gespräche normalerweise. Das läuft dann eigentlich ganz gut.
Ja. Ja, du meinst ja auch, dass so ein Teil davon war, dass du dann so quasi deine Fehler, sag ich jetzt mal, was du irgendwie falsch gemacht hast, so nochmal aufarbeiten musst oder so ein bisschen erklären musst.
Genau, also ich habe bestimmte inhaltliche Aspekte hätte ich weitergehend erklären müssen. Also bei mir war es konkret der Begriff gelbe Gefahr. Da gibt es ein Standardwerk von Heinz Gollwitzer drüber. Das habe ich mir vorher nochmal zu Gemüte geführt. Im Prinzip da nochmal die Grundthesen zusammengefasst. Das war so bei mir dieser Teil, wo ich dann Sachen, die halt in der Arbeit hätten sein sollen, quasi nochmal nachgereicht habe.
Aber war das sowas, wo du dachtest, als du die Rückmeldung gekriegt hast, so, verdammt, oder war es dann eher sowas, okay?
Das war in der Rückmeldung drin, dass dieser Aspekt gefehlt hat und das halt auch explizit mit Verweis auf die Arbeit von diesem von dem Autor da halt, aber im Prinzip, das war sowas, das war mir in dem Kontext der Arbeit erstmal gar nicht bewusst. Im Nachhinein, als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, natürlich, auf jeden Fall, das hätte reingemusst, aber so, war dann so, ja gut, okay, nächstes Mal machst du es besser. Ich schreibe halt im Prinzip, also habe schon vor über dasselbe Thema im Grunde so die gleiche Arbeit mit etwas erweitertem Fokus im Master dann zu schreiben. Also von daher weiß ich dann, da kann ich es besser machen.
Fehler machst du nicht nochmal.
Ja, das mache ich bestimmt nicht nochmal, das stimmt schon. Das
ist gut, ja. Willst du vielleicht mal ganz kurz sagen, worüber du geschrieben hast? Das haben wir jetzt am Anfang vergessen.
Stimmt. Ja, gar kein Problem.
Also einfach nur, damit die Leute wissen, wenn du so Worte jetzt sagst, genau wie gelbe Gefahr, dass man halt das grob einordnen kann.
Genau, also meine Arbeit trägt diesen wunderbar tollen Titel Europa in der Berichterstattung französischer Zeitungen zur Trippelintervention von Shimonoseki 1895. Die korrekte Antwort darauf lautet Gesundheit. und es geht ganz grob darum, ich habe halt so ein riesen Bündel von französischen Zeitungen darauf untersucht, wie sie den Begriff Europa verwenden im Kontext einer politischen Krise, die nach dem ersten chinesisch-japanischen Krieg entstanden ist. So ganz kurz gefasst geht es halt darum, dass drei europäische Großmächte Japan sagen, dass es bestimmte Gebiete nicht erwerben soll. Und da wird halt sehr breit drüber... Ups, hoffentlich hört man das jetzt nicht, dass ich aufs Mikro gehauen habe. Also es wird sehr breit drüber diskutiert und halt da gibt es einen Professor, der ist so ähnlich für den Boxeraufstand oder Boxerkrieg, muss man ja sagen, gemacht hat. Und ich habe halt im Prinzip nachweisen können, dass diese Begriffsverwendung, also Europa, das nach außen abgegrenzt verwendet wird, so als bedrohte Gemeinschaft quasi, dass das schon früher verwendet worden ist und auch in anderen Quellen, als dieser Professor das nachgewiesen hatten quasi. Also es war sogar so ein Moment, wo ich dann selber das erste Mal wirklich wissenschaftliche Erkenntnis quasi selbstständig geschöpft habe, weil das ist ja leider was im Studium selten gefordert ist. Und das war schon so ein kleines Highlight, dass ich tatsächlich so selber, okay, was zu einer Forschungskontroverse beitragen konnte, so ein bisschen tatsächlich zum Wissensschatz der Welt beitragen konnte. Das war schon so ein Schulterklopfer-Moment.
Ja. Dafür studiert man ja auch im Endeffekt, weil man das gerne machen würde. Genau. Na gut, es gibt auch Leute, die studieren einfach nur, um
studiert zu haben.
Und auch einen Beruf dann irgendwann später genau gezielt. Aber also ich habe mich fürs Studium entschieden, weil ich halt wirklich auch gerne so wissenschaftlich arbeiten möchte. Ja. Und vor allem das ist Recherche und Wiedergabe von irgendwie Gelerntem in einen neuen Kontext irgendwie, weil mich das auch irgendwie freut. Wenn ihr noch mehr über Lukas' Bachelorarbeit hören wollt, dann hört auch nochmal in die Folge mit ihm in dem Vorlesungspodcast, unserem Schwester-Podcast rein. Also da geht ihr wahrscheinlich nochmal detaillierter darauf
ein. Wir gehen so detailliert darauf ein, dass selbst Laien das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber es ist im Prinzip für alle verständlich nochmal lang und breit ausgeschildert, was ich da alles so verzapft habe. Ja. Und auch, was ich in der Arbeit teilweise ziemlich verhauen habe, aber das hört euch die Folge an. Wir hatten eine Menge zu lachen. Vielleicht
drauf zu sprechen.
Also. Ja, bestimmt. Gibt so zwei, drei Sachen, die habe ich echt Mist gebaut.
Also. Kannst du auch direkt erzählen, wenn du möchtest.
Ja, mach du erstmal mal deine Fragen weiter.
Ja. Wenn wir später noch Zeit füllen müssen, dann zwingen wir dich, die
kleinen schmutzigen Details rauszuhauen. Ja.
Also noch wie viele Seiten waren das dann am Ende?
Ich habe eine Rahmenvorgabe von etwa 30 Seiten, 30 bis 35 Seiten waren es, glaube ich, die ich machen durfte. Ich habe tatsächlich 30 Seiten und 4 Zeilen getroffen inhaltlich. Ach, krass, und habe, glaube ich, noch 5 oder 6 Seiten Anhang dann geklatscht. Also so, ich habe ziemlich genau die Vorgabe getroffen.
Und das hast du vorher schon mal so annähernd so viele Seiten geschrieben? Weil ich kenne das jetzt nur von mir.
Rein in einem wissenschaftlichen Kontext nicht. Also das meiste, was ich vorher mal geschrieben hatte, waren 15 Seiten. Witzigerweise auch über dieselben Quellen. So bin ich überhaupt auf das Thema tatsächlich gekommen. Aber tatsächlich so viel hatte ich vorher noch nicht geschrieben. Also wissenschaftlich geschrieben.
Weil mir ging das jetzt immer so, ich habe bis jetzt immer nur so 10 oder 11. Also ich bin jetzt ja auch erst gerade im dritten Semester. Und ich finde schon... Weil so, wenn man da so einen Monat oder weil ich nicht 3 Wochen dran sitze, dass man es irgendwann nicht mehr so lesen kann und irgendwie auch einfach keine Sicht mehr dafür hat, was jetzt vielleicht noch verbessert werden muss.
Genau und das.
Ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt 3-mal so viel Seiten noch schreibt, wahrscheinlich auch 3-mal so viel Zeit braucht, keine
Ahnung. Ja, also was ich dazu sagen kann auf jeden Fall ist, dass man halt bei diesen, also bei mir waren es auch 35 Seiten plus minus 10%. Und das war inklusive Anhang. Also, ich glaube, also nicht Anhang, aber inklusive Literaturverzeichnis zum Beispiel. Also das war noch mit drin. Und ich habe, glaube ich, ziemlich genau die 35 Seiten auch getroffen. Und dann halt noch Anhang, das waren dann die Interviews, die man bei mir geführt hat. Also ich habe halt Interviews geführt. Und man muss halt bedenken, also bei mir war es so, ich weiß jetzt nicht, Lukas, wie es bei dir war, dass man halt... dass halt viele Seiten davon einfach schon so für Formalien draufgegangen sind. Das heißt, man hat eine Einleitung geschrieben. Die muss dann, sagen wir mal, wenn du 35 Seiten schreibst, so, sagen wir mal, 2,5 Seiten lang sein. Das heißt, es ist schon mal 2,5 Seiten weg. Dann kommt bei uns im Fach, ist dann zwangsläufig der Stand der Forschung quasi, den man nochmal so ein bisschen abreißen muss. Da musst du quasi... alles, was du so an elementaren, für dein Thema elementaren Forschung findest, irgendwie auflisten und nochmal referieren quasi. Und dann geht der Hauptteil los und am Ende hast du nochmal ein paar Seiten Ausblick, wo du dann quasi nochmal alles so zusammenfährst und da wiederholst du auch viel von dem, was du in deinem Hauptteil schon hattest. Also am Ende kommst du eigentlich normal wenn du genügend Material gesammelt hast und genug Wissen angesammelt hast, kommst du auf die 35 Seiten.
Ja.
Also es ist nicht so schwer.
Es ist eigentlich eher schwieriger, die Untergrenze zu treffen, als die Obergrenze von so Arbeiten. Das ist eigentlich, zumindest bei mir ist es so, ich schreibe auch einen sehr ausladenden, Daniel hat das gerne mal, also im Vorlesungspodcast haben wir sehr oft dieses Wort schwülstig benutzt. Also ich habe so einen etwas literarischen Schreibstil tatsächlich, worunter tatsächlich die Wissenschaftlichkeit gar nicht so sehr leidet, wie man das vermuten könnte, aber es ist halt wirklich so, ich habe immer ein bisschen Probleme, mich kurz zu fassen. Also wir haben logischerweise auch Einleitung, Hauptteil, Schluss sowas zu schreiben, aber bei uns ist es so, zum Beispiel Literaturstand kann auch gerne in die Einleitung reinkommen. Und das ist oftmals so, also gerade Historiker machen das gerne so, Standardwerk, das, das und das, kannst du auch einfach so in eine Fußnote reinklatschen, die ist dann 5-6 Zeilen lang, aber im Prinzip ist es so, damit ist das quasi abgehakt. Ich habe ja auch so 2,5 Seiten Einleitung tatsächlich gehabt, aber im Prinzip, das war jetzt nicht so, dass das groß Platz weggenommen hätte. Das ist so Standard, ich glaube 10% Einleitung, 10% Fazit und der Rest ist dann halt so Analyse quasi. Mhm. Ich habe da, glaube ich, ein Viertel alleine von die Quellenkritik gebraucht, aber das war auch notwendig, weil es
ist halt, das habe ich sogar noch vergessen, Quellenkritik, das ist auch noch ein großer Teil, wo du dann halt dir anguckst, welche Quellen habe ich und was sind dann jetzt die Probleme damit, die man vielleicht finden könnte. Bei Befragungen ist das wahrscheinlich, sind das dann halt so Sachen wie, warum hat die Person mitgemacht, hat sie sich, wie bin ich zu der Person gekommen, waren da irgendwelche Probleme drin, könnte man da irgendwie Fehler finden, die man mir am Ende nach anlasten kann und dann nimmt man das halt vorne weg, um das quasi außer Kraft zu setzen und sagen, nee, so schlimm war das gar nicht, weil das und das und das hat mir vielleicht am Ende sogar geholfen, dann auf das Ergebnis zu kommen.
Genau. Nee, auf das Ergebnis. Ach so. Die Seiten voll zu kriegen. Also die Seiten voll zu kriegen, sollte man niemals irgendwo auch nur ansatzweise in der Arbeit schreiben.
Ja, das nein, ist so. Schreiben würde ich
nicht. Nein, natürlich nicht, aber auch nur implizieren sollte man es natürlich nicht. Ich habe halt auch einen Vorteil gehabt, wenn du jetzt sagst, das Literaturverzeichnis zählt bei dir mit in die Seitenzahl, das hat bei mir zum Beispiel überhaupt nicht reingezählt. Mhm. Also komm, das mag wohl auch den Unterschied mit den 30 anstatt 35 Seiten begrenzen machen, aber bei mir ist es im Prinzip Einleitung, Hauptteil, Schluss. Das ist das, was als Seitenzahl zählt, was man tatsächlich abgeben darf, Maximum. Und der Rest ist halt Formalia, die man drumherum spinnt. Also Sachen Inhaltsverzeichnis, Literatur- und Quellenverzeichnisse, da kann man im Prinzip 200, 300 Seiten draus machen. Und das zählt halt immer nur als 30 Seiten Arbeit. Also von daher war das gar kein Problem tatsächlich.
Ja, okay.
Da ist tatsächlich auch besser, wenn man mehr, wenn man zu viel als zu wenig Literatur hat. Das ist so, Gichi ist so ein Bücherfach, da kommt sehr viel dann zusammen, wenn man es richtig macht.
Ja, bei mir war es dann eher so, dass ich dann im Hauptteil, da lässt man dann fast, also ich sag nur fast, aber fast lässt man die Bücher fast fernab, weil man arbeitet ja quasi mit den Interviews, die man geführt hat und analysiert die. Das ist ja quasi mein Quellengegenstand. Und dann hat man halt die Bücher davor und danach, weil quasi beim Fazit und bei der Einleitung, aber währenddessen sind dann halt hauptsächlich die Interviews irgendwie gefordert.
Ja, ich musste halt zum Beispiel, weil ich einen Teil meiner Quellen an der tatsächlichen politischen Lage messen musste, musste ich halt relativ viel Literatur erstmal anführen. Okay, so war die Positionierung, geostrategische Kontext, der ganze Kram, das kann man schlecht aus Quellen machen, deswegen musste ich das erstmal so aus der Literatur zusammensuchen. Ich habe, glaube ich, da auch 3, 4, 5 Seiten für gebraucht und das hat halt schon ordentlich das Literaturverzeichnis raufgepumpt, bis ich dann erstmal an die Quellen rankommen konnte. Ich habe auch für jede Zeitung irgendwie 5 oder 6 Bücher gebraucht, dass die irgendwie mal ordentlich kritisiert worden sind, was die als politische Ausrichtung haben, etc. pp. Also das hat auch ewig gedauert und leider alles auf Französisch, was an Fachliteratur da war. Das hat das Ganze noch ein bisschen schwieriger gemacht, aber es ging tatsächlich irgendwann. Also man hat sich da eingewöhnt und dann ging das relativ gut tatsächlich.
Ja.
Also du hast gerade, glaube ich, schon gesagt, dass du mit denselben Quellen schon mal gearbeitet hattest.
Genau.
Davor, aber es war nicht dieselbe Frage? Oder
Nee, es war eine ganz andere Fragestellung. Es war auch eigentlich eine Fragestellung, die dafür nicht wirklich geeignet war. Also es ging tatsächlich, es war ein Seminar über das Deutschlandbild in Europa um die Jahrhundertwende. Und ich habe halt versucht, im Kontext dieser Intervention quasi rauszufinden, was die Franzosen über Deutschland denken. Das hat so semi geklappt. Also ich habe jetzt keine super schlechte Note im Endeffekt drauf bekommen, aber es war jetzt auch nicht die beste Arbeit, die ich jemals geschrieben habe. Also es war dann am Schluss auch so gefühlt ein bisschen hingerotzt. Aber ich habe mir halt gedacht, du hast diesen riesen Quellenkorpus, der wirklich gut zugänglich ist, weil die Franzosen haben das irgendwie so hingekriegt, dass die das super gut digitalisiert haben, alles auf einem Server quasi drauf mit Suchfunktion und allem. Und ich habe mir halt gedacht, den musst du irgendwie noch weiter nutzen. Und im Prinzip, du bist jetzt in dem ganzen Kram drin, kannst das im Prinzip weitermachen, fragst mal deinen Dozenten, vielleicht hat er eine Idee. Und im Prinzip so bin ich da drauf gekommen, zu sagen, hier, also der hat ja halt gemeint, es gibt diese Forschungsarbeit von diesem, wie heißt er? Ist jetzt auch nicht so wichtig, wie der Typ heißt, der die ursprüngliche, also diese Theorie quasi verfasst hat, aber im Prinzip darauf aufbauend, gucken sich das mal an, weil für Frankreich hat das noch keiner gemacht. Habe ich das jetzt für Frankreich halt mal gemacht. Mhm. Genau.
Also war es dann schon relativ früh klar, würdest du sagen, deine Fragestellung? Oder eigentlich normal? Also ich weiß nicht, wie so normalerweise so eine Fragestellung, wie weit im Voraus die
fertig das ist. Das ist eine gute Frage. Also
in die einfällt, in welchem Semester?
Keine also ich habe halt schon immer so ein bisschen so einen Fokus, also ich will es jetzt nicht wirklich Fokus nennen, aber ich habe schon so ein bisschen immer eine Tendenz dazu gehabt, quasi so Themen in diesem Kontext 20. Jahrhundert Japan irgendwie mich mit zu beschäftigen, so zumindest zeitweise. Also sowieso alles im Prinzip zwischen ja, Märzrevolution und Erster Weltkrieg ist so gerade mein Kernmetier. Und ich habe halt gedacht, okay, du hast dich in der Schule schon mal mit dem Thema beschäftigt, du hast schon mal eine Arbeit dazu geschrieben, was machst du jetzt damit? Okay. Und dann kam halt so im Gespräch mit Dozenten halt so irgendwie diese Fragestellung mehr oder weniger auf. Also es war jetzt nicht so, dass die von vornherein irgendwie im Prinzip, ich bin am ersten Tag an der Uni gewesen und wusste schon, was ich meine Bachelorarbeit drüber schreiben wollte. Nee, aber tatsächlich so, ich habe, also für die Masterarbeit kann man schon sagen, das ist im Prinzip seit dem ersten Mastersemester klar, worüber ich die Masterarbeit schreiben will, weil einfach es macht Sinn, jetzt die Bachelorarbeit so zu erweitern, dass ich quasi da nochmal deutsche Quellen zum Vergleich ranziehe, wie das bei denen aussieht und das dann eine Vergleichsarbeit reinsetze, weil da habe ich im Prinzip auch schon die Hälfte der Arbeit gemacht quasi. Und ja, also für die Masterarbeit habe ich quasi schon von Tag 1 an klar, aber für die Bachelorarbeit ist das im Prinzip so, im Gespräch erst entstanden und auch im Verlauf der Arbeit hat sich das tatsächlich sogar noch ein bisschen geändert, wie man das genau konkret abfasst. Aber das war eigentlich für wissenschaftliche Arbeiten relativ normal, dass man während der Analyse nochmal so ein bisschen die einleitende Fragestellung modifiziert, je nachdem, was die Quellen halt hergeben oder was halt auch nicht. Genau.
Ja. Ich habe bei mir die Fragestellung, habe ich erst relativ spät entwickelt, also auch das Thema, also nicht nur jetzt die spezifische Fragestellung, sondern ich bin halt so das ganze Studium eigentlich so durchgegangen, habe halt Hausarbeit noch immer so über verschiedene Themen geschrieben, das hat sich jetzt auch bis jetzt noch nicht so geändert. Ich habe noch nicht so mein Themenfeld gefunden. Ich habe dann in den Semesterferien vor dem Semester, wo ich die Bachelorarbeit geschrieben habe, da hatte ich natürlich schon so ein bisschen mir Gedanken gemacht und da habe ich mich dann irgendwann nochmal hingesetzt und habe nochmal so Ideen festgehalten, hat auch schriftlich ein paar Notizen dazu gemacht und dann so, als dann so das Semester angefangen hat, da war dann schon so in meinem Kopf, ja, also es soll schon so Richtung Podcast gehen, weil ich noch keine wissenschaftliche Arbeit zum Thema Podcasts gefunden hatte und dann dachte ich mir, jetzt kann nicht sein, also das ist gerade irgendwie schon ein Thema und da sollte mal irgendjemand was drüber schreiben und dann habe ich mich dem halt so ein bisschen angenommen und die Fragestellung, die habe ich dann tatsächlich in den ersten Wochen vom Kolloquium so ein bisschen entwickelt. Das Kolloquium ist halt der begleitende Kurs quasi zur Bachelorarbeit, wo man dann halt drin sitzt und bestenfalls dann mit den anderen Bachelor-Absolventen dieses Semesters und einem Dozenten dann halt die Themen bespricht, die Fragen, die man hat, was muss ich jetzt zu welchem Zeitpunkt machen quasi. Und die Fragestellung wird dann erst klar, wenn man halt dann nochmal am Ende quasi so einen Abriss einreicht. Ich weiß, mir fällt gerade das Wort dafür nicht ein. So eine Art Abstract quasi, wo man halt quasi schon mal so ein bisschen detailliert quasi mit einer groben Inhaltsangabe, mit einer groben Gliederung und das habe ich eine Woche vorher quasi dann geschrieben, vor der Abgabe quasi. Und das war dann aber auch erst der Zeitpunkt, wo ich mir wirklich die Fragestellung klar war, wie ich sie auch eigentlich angehen will. Und das heißt aber noch lange nicht, dass man halt auch schon wirklich wissen muss, was dabei rauskommt. Ja, das ist halt wichtig, finde ich, dass man halt sagt, okay, du musst jetzt nicht irgendwie in ein Feld reingehen und dir die Frage stellen, ja, wie finde ich jetzt diese Sache raus? Das wäre ja dann quasi deduktives Arbeiten. Also bei uns im Fach arbeiten wir eher induktiv, dass man eine Fragestellung hat, man geht ins Feld und was dann halt rauskommt, das ist dann halt der Bestandteil der Arbeit.
Ja.
Du hast doch bestimmt noch ein paar Fragen.
Ja, ich habe noch ein paar, wir haben auch noch ein bisschen Zeit. Ne?
Ja, gut. Also, ich auf jeden Fall. Ja.
Also du hast ja schon am Anfang gesagt mit deinem Dozenten, dass das dann bei der mündlichen Verteidigung so ein bisschen tricky war. Also ich habe einfach mit dem Dozenten finden, also oder den Betreuer finden, oder wie das bei euch abgelaufen ist, also ich kann mir vorstellen, man muss auf den Dozenten zugehen
wahrscheinlich. Ja, das definitiv.
Ja, willst du einfach ein bisschen erzählen?
Bei mir hat sich das im Prinzip sehr spontan ergeben. Ich habe mitbekommen, dass der Dozent, der dieses Kolloquium macht, zufällig halt dieses Fachgebiet hat, auch von Frankreich oder Europa, so im 19. Jahrhundert. Und ich habe mir halt gedacht, okay, fragst du einfach mal nach, so am Ende vom Seminar, am Ende von diesem Kolloquiumssitzung halt einfach mal hingegangen, so hätten sie eventuell Interesse, da eine Arbeit zu betreuen, und er hat gemeint, ja klar, kein Problem, können wir machen, müssen halt nur dran denken, ich bin Gastdozent, bin nur ein Semester hier. Gut, das hat halt am Schluss so ein paar Probleme gegeben, und im Endeffekt bin ich eigentlich ganz zufrieden damit gewesen, das hat super funktioniert, ein bisschen Absprache war halt, also war ganz gut, wenn man dann ein bisschen regelmäßig hingegangen ist, um bei einzelnen Fortschritten, einzelne Probleme, die aufgetaucht sind, reden zu können, und ja, im Prinzip, das war so spontan hingegangen, spontan positive Antwort gekriegt. Mhm. Was halt vielleicht eine Empfehlung ist für Leute, die das nicht so mit so spontanem haben, also wenn man einen Dozenten hat, bei dem man gutes Seminar hatte quasi, der zum Thema passt, das ist eigentlich so immer die erste Wahl, dass man den mal anspricht bei sowas. Also gerade in Geschichte hat man so gewisse Leute, oder insgesamt, man hat wahrscheinlich irgendwelche Leute, die einem sympathischer sind als andere, also da kann man mal gucken, mit wem man dann zusammenarbeiten kann, und wenn die dann Kapazität für sowas haben, dann sollte man einfach mal fragen, kriegt hoffentlich eine positive Antwort. Das, ja, traut euch das, das funktioniert schon.
Ja. Also ich finde es auf jeden Fall interessant, dass du das beim Gastdozenten machen konntest, weil bei uns gab es halt eine feste Liste von Dozenten, bei denen das geht.
Ja gut, das hängt am Fachbereich meistens.
Ja. Also aber war das ein Professor, ein Doktor oder irgendwas dazwischen?
Gute Frage. Also ich weiß, dass er ein Privatdozent ist. Ich meine auf jeden Fall, Doktor muss er sein, sonst geht das gar nicht. Also ist als Privatdozent, glaube ich, gelistet. Aber tatsächlich eine feste Uni-Anstellung in irgendwo im Ruhrgebiet. Also ich weiß jetzt auch nicht mehr die genaue Uni. Also falls Sie das hören, Professor Türk, einfach mal, können gerne nochmal Mitteilung machen, wo genau und was genau. Aber ja, ja. Irgendwo im Ruhrgebiet muss das sein. Bochum? Kann sein. Bochum, Tübingen? Nee, Tübingen nicht. Aber
das ist auch nicht im Ruhrgebiet.
Ja. Ich bin Historiker, kein Geograf. Ja. Nee, aber irgendwo so in der Ecke muss das gewesen sein. Also
ja.
Bochum könnte es tatsächlich sein, ja.
Also wir hatten halt eine feste Liste von Dozenten in unserem Fachbereich, die das machen können. Also nicht mehr im Fachbereich, im Fach. Das waren dann, ich sag mal jetzt 8. Mhm. Ich weiß nicht mehr genau. Wir waren halt auch nur 20 Leute oder so, ja, die in dem
Luxus Semester. Wahrscheinlich, oder?
Ja, aber ich komme gerade dazu. Mhm. Ich habe dann mir überlegt, mit wem würde ich gerne zusammenarbeiten, weil keine von denen hat wirklich so ein Themenfeld, jetzt so neue Medien. Das kommt halt jetzt erst so langsam ins Fach. Wir haben Dozenten, die so ein bisschen diesen Themenschwerpunkt haben, aber die waren dann halt eben noch nicht auf der Liste von Leuten, die eine Bachelorarbeit betreuen dürfen. Und deswegen habe ich mich dann einfach bei einer Person angefragt, und dann war ich auch bei der in der Sprechstunde, mit der ich gern zusammengearbeitet habe in den Semestern vorher. Und dann reicht man das ein quasi als Wunsch. Ich habe den Wunsch halt nicht bekommen. Das ist halt so die Sache. Also es war jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie einen Scheißdozenten oder eine Scheißdozentin bekommen hätte. Es war eine nette Dozentin irgendwie. Ich hatte halt vorher noch nicht so viel mit ihr zu tun gehabt, und es hat dann am Ende auch ganz gut geklappt, aber bei mir war es halt wirklich so, es war dann am Ende Pech, dass die eine Dozentin, die war halt auch bei anderen Studierenden so beliebt, dass viele Leute bei der schreiben wollten, und die hat dann auch so ein interessantes Themenbereich und so weiter, und deswegen hat das dann einfach nicht geklappt, und deswegen wurde ich dann quasi neu zugeteilt zu jemandem, der noch nicht so viele zu betreuen hatte. Das heißt, ich konnte es mir im Endeffekt gar nicht so wirklich aussuchen. Es wurde halt einfach zugeteilt. Ich habe meinen Zweitkorrektor bekommen, quasi, den ich auch als Wunsch angeben konnte. Das hat dann geklappt, aber ansonsten konnte ich es mir eigentlich nicht wirklich aussuchen. Ich konnte einen Wunsch einreichen, und das war es dann aber.
Na gut, einen Zweitkorrektor muss ich mir tatsächlich auch selber suchen, muss da selber den Antrag unterschreiben lassen, alles. Das war dann auch so. Der hat halt gemeint, ja, ist ja nicht so viel Arbeit, kann ich auch noch nebenher machen. Der war dann aber auch tatsächlich nicht mehr für die mündliche Prüfung zum Beispiel zuständig. Das musste ich mir dann auch noch
zusätzlich. Ja, nee, das war bei mir auch
was
so.
Anderes. Das ist, ja, da wird viel von einem verlangt mit Laufen und Zetteln und Passierschein A38 heißt das.
A38.
Ja, 38 so rum.
Ja.
Ja, nee, aber also man hat halt entweder so die komplett freie Wahl, muss davon ein bisschen laufen und selber sich Unterschriften suchen, oder man hat halt diesen Trick, dass man einen vorgegebenen Pool hat quasi, und dann kriegt man da quasi mehr oder weniger zugeteilt. Also das sind so die zwei Varianten, kommt halt auf den Fachbereich drauf an.
Ich musste dann trotzdem noch, nachdem ich schon jemanden zugeteilt bekommen habe, musste ich dann trotzdem nochmal diesen Lauf mit den Wischen machen und dann quasi nochmal offiziell quasi unterschreiben lassen, dass die mich betreuen. Also das war schon noch so, also die Bürokratie ist mir da nicht erspart geblieben. Mhm. Das war dann am Ende trotzdem noch Aufwand, aber das war dann, aber das stand halt schon fest quasi, ja, sie macht das. Mhm.
Und dann mit dem Betreuer, also hat man dann irgendwie Verpflichtungen, dass man so und so oft mit dem sich absprechen muss, oder also habt ihr das überhaupt?
Ich bin in der ganzen, also in der gesamten Zeit, wo ich wusste, dass ich bei ihm schreibe, ich glaube, 4-mal in der Sprechstunde gewesen, also es ist so, ja, im Prinzip das gesamte Semester über gewesen, 4-mal in der Sprechstunde, so einmal zum Thema besprechen, einmal so, als ich grob zusammen hatte, was, wie genau ich das machen will, einmal zum Absegnen quasi, dass das so funktioniert. Dann hatte ich zwei größere Probleme mit der Literatur und inhaltliche Art. Da bin ich nochmal in die Sprechstunde für gegangen und dann nochmal so, war letzte oder vorletzte Woche, da bin ich nochmal hingegangen, weil einfach nochmal um die Fortschritte quasi zu besprechen und zu sagen, okay, hier bin ich jetzt so, haben sie noch irgendwelche Ideen, irgendwelche hilfreichen Tipps quasi. Ja, das kommt halt auch auf den Dozenten und auf den eigenen Typ drauf an, wie oft man, also es empfiehlt sich halt schon da nicht irgendwie nur um des Hingehens willen hinzugehen, natürlich, aber ja, je nachdem, wie man da quasi Hilfe und Feedback braucht, im Zweifelsfall geht man öfter hin, geht man seltener hin. Also bei mir haben jetzt keine Verpflichtungen im Stand, also es gab den Vorschlag, über das Kolloquium quasi ein Exposé einzureichen. Aber
Exposé,
ist mir auch gerade aufgefallen. Das war das Wort, das wir eben gesucht haben. Aber tatsächlich, das habe ich machen können. Ich habe es halt nicht gemacht tatsächlich, weil ich gedacht habe, machst du im Prinzip direkt richtig komplett durch. Und ja, genau. Also, ich weiß nicht, wie das in anderen Fachbereichen gehandhabt wird, aber es gab bei uns tatsächlich keine Verpflichtung. Ich glaube, eine Freundin von mir hat in ihrer Bachelorarbeit tatsächlich so ein Exposé zwangsweise abgeben müssen. Das ist im Prinzip dann die Einleitung, die du schreibst, und dann ging das einigermaßen, aber ich habe jetzt selber nichts machen müssen. Historiker sind da wohl etwas lockerer als in manchen anderen Fachbereichen.
Mhm. Ja, also ein Exposé musste ich auch abgeben. Ich war jetzt aber auch nicht mega oft in der Sprechstunde. Ich war vorher relativ oft, da war ich bestimmt halt, bevor ich wirklich angefangen habe zu schreiben, war ich bestimmt 3-4 Mal da. Dann während der Schreibphase nicht so viel, dann gegen Ende noch 2-mal vielleicht, um nochmal so Abschlussdinger zu besprechen. Dann habe ich aber auch viel dann per Mail geklärt, irgendwie, wenn es nur so die Detailfragen waren, irgendwie. Wenn ich dann plötzlich irgendwann habe ich dann so unterschiedliche Angaben im Stylesheet gefunden, wie breit jetzt der Seitenabstand sein muss. Und sie hat mir dann zurückgeschrieben, ja, machen Sie, wie Sie wollen. Ja.
Solange Sie es einheitlich machen, ist es egal. Ja. Das ist so die Standardantwort auf so Fragen. So. Das ist, ja.
Also wenn, ich habe noch eine Frage, habe
ich schon ein bisschen. Das passt
doch ganz gut. Perfekt. Also nochmal, also man muss seine Bachelorarbeit anmelden. Und gibt's dann quasi ab da an so eine Zeitspanne und die Abgabefrist wieder, oder ist das irgendwie anders?
Genau, also sobald du quasi den Zettel eingereicht hast, dass du Bachelorarbeit schreibst, läuft die Uhr. Kriegst halt vom Dozenten angekreuzt, wie lange du Zeit hast quasi. Das war bei mir so die Auswahl zwischen 6, 8 und 9 Wochen. Ich glaube, bei mir wären es theoretisch nur 8 Wochen gewesen. Ich habe aber 9 Wochen angekreuzt bekommen und das war kein Problem. aber ja, das war dann, also es war wohl noch irgendwie so im Rahmen der Prüfungsordnung in Ordnung. Aber es ist halt schon so, im Prinzip ab da tickt die Uhr. Ich habe halt tatsächlich erst auch mit dem Tag angefangen zu schreiben, beziehungsweise eigentlich sogar erst 2 Wochen später. Aber ich kenne auch Leute, die im Prinzip die ganze Arbeit schon vorher komplett geschrieben hatten und im Prinzip dann einfach nur sich angemeldet haben und dann
noch so Finale, so
ein bisschen dran gefeilt haben, mal Leute Korrektur lesen lassen, was ich hätte besser machen lassen, aber das ist eine andere. Ja, das ist halt wirklich so. Also ich hätte, glaube ich, mindestens eine Notenstufe besser ein Ergebnis rausgekriegt, wenn ich dann nochmal Leute die Formalia kontrollieren lassen habe. Und ich habe halt zum Beispiel einen Satz, der einfach mittendrin abbricht. Ja, das ist halt wirklich so. Es ist im Prinzip so eine Einleitung zu einer Typologie von Europabildern, ist es. Genau. Also die Einleitung zu der Typologie von Europabildern nach Kelble ist halt so, der Satz bricht halt mittendrin in dieser Erklärung, dass halt diese Typologie gerade folgt, bricht halt mittendrin ab. Und sowas wäre halt die Korrekturleser tatsächlich aufgefallen. Ich habe auch so diverse Sachen, wo dann so die Zitate nicht einheitlich gemacht sind, wo dann Kurztitel sofort kommen und Kurztitel nicht so sind, wie sie formal ja sein sollten. Und ich habe, glaube ich, 2 oder 3 verschiedene Sachen mit den Punkten und Kommas zwischen den einzelnen Aspekten, wie so Seitenzahlen, Titel und sowas. Das wäre halt aufgefallen, wenn ich es Korrektur hätte lassen lesen. Also ganz klare Empfehlung hier, wenn man es irgendwie hinkriegt, die letzten paar Tage nochmal in der Verwandtschaft rumreichen, ruhig ein bisschen nervig sein damit, sagen, hier, lest mir das mal Korrektur, sagt man noch, wo das uneinheitlich und wo was irgendwo Blödsinn ist. Weil man verliert spätestens, wenn man die Hälfte geschrieben hat, einfach den Blick dafür, dass man irgendwas da drin noch sieht, was was nicht dem eigenen Gedankengang entspricht. Und das ist halt schon schon ziemlich, also es hilft schon ziemlich, wenn man das vermeiden kann. Wie gesagt, so mindestens eine Notenstufe besser wäre eigentlich bei mir drin gewesen.
Dann tatsächlich. Also ich würde dann auch den Tipp noch hinterher schieben, es vielleicht nicht nur an Leute von der Verwandtschaft ja, zu schicken. Ja,
das war jetzt...
Ja, ich weiß, das hast du ein bisschen so flapsig gesagt. sondern halt auch Leute, die sich ein bisschen in der wissenschaftlichen Welt auskennen, irgendwie, die schon mal eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben haben, bestenfalls, und die dann auch wissen, worauf sie achten müssen, was jetzt vielleicht so Sachen wie Objektivität angeht, auch mal irgendwo anzustreichen, dass man irgendwo eine zu informelle Sprache verwendet. Das war bei mir ab und zu der Fall irgendwie, dass ich dann umgangssprachlich zu geschrieben habe, wo ich dann Teilsätze quasi genommen habe, die man so im Alltag sagen würde, die man aber in so einer wissenschaftlichen Arbeit vielleicht nicht machen soll.
Wobei ich tatsächlich sagen muss, ich habe andere Arbeiten mir noch, jetzt das Masterstudium jetzt Korrektur lesen lassen, von Leuten, die es halt quasi gelernt haben, aber auch bewusst von Leuten, die es nicht gelernt haben, weil quasi gerade für die Formalia haben eigentlich meiner Meinung nach die Leute, die es nicht gelernt haben, gerade für diese Regelmäßigkeit, dass die Formalia alle einheitlich sind und sowas, haben die eigentlich einen besseren Blick tatsächlich so erfahrungsgemäß. Ja. Insofern ist es dann schon das gut, einmal Familie, die keine Ahnung davon hat, lesen zu lassen, einmal so zwei, drei Leute, die wirklich wissen, worum es geht und auch fachlich Kompetenzen haben. Das ist so, die Mischung macht es tatsächlich so ein bisschen aus in dem Fall.
Auf jeden Fall, ja. Und nochmal kurz zu meiner Zeit, die ich hatte. Also bei mir waren es auch offiziell 8 Wochen, es war dann halt so, dass die Person, die das dann im Büro quasi angenommen hat, die hat bei allen nochmal eine Woche draufgeschlagen, weil die hat dann quasi so the benefit of the doubt gegeben, quasi, wenn man es abgegeben hat, dass es dann halt quasi, dass man halt eine Woche später anfängt zu schreiben quasi. Ich habe aber auch tatsächlich relativ spät angefangen zu schreiben. Das liegt aber auch daran, dass bei mir halt viel empirische Arbeit dann noch gefolgt ist quasi. Ich habe 3 Interviews insgesamt für die Arbeit gemacht und 2 davon hatte ich schon, aber 1 hat noch gefehlt. Mhm. Das hat dann irgendwie 10 Tage nach Anmeldung stattgefunden und dann musste ich das Ganze noch transkribieren und kodieren. Mhm. Das heißt, nochmal alles durcharbeiten und ich habe, glaube ich, am 13. Dezember angemeldet und ich habe über Weihnachten habe ich die empirische Arbeit komplett abgeschlossen, habe dann angefangen zu schreiben. Ich hatte nicht mehr so mega viel Zeit. Es hat mich am Ende ein bisschen unter Stress gesetzt, aber ich habe es auch noch gut hingekriegt. Also es war jetzt nicht so, dass ich dann am Ende nächtelang wach war, sondern ich habe einfach meinen normalen Arbeitsrhythmus abgezogen und bin dann gerade so fertig geworden.
Ja, ich habe tatsächlich so die letzten 2 Wochen relativ im Prinzip aufgestanden, am Schreibtisch gehackt, wirklich so, das war so. Und dann im Prinzip nichts anderes gemacht, mal so vielleicht, wenn ich Glück hatte, mal eine halbe Stunde was zu essen gehabt und dann tatsächlich so, ich habe glaube ich 12 Stunden am Stück teilweise am Computer gesessen, also es war wirklich so, weil ich halt die ganzen Dokumente durchgehen musste, das sind insgesamt, lass mich jetzt nicht lügen, aber 250 Seiten gewesen, also warte mal, es waren 50 Artikel von 5 Zeitungen, also es waren 250 Artikel, da alle auf Französisch und natürlich alle zu sichten, weil halt musste halt gucken, wo irgendwo Europa drin stand und sowas und alles. Also es ist schon eine Menge empirische Arbeit in dem Fall schon mal gewesen und das hat halt doch einiges an Zeit am Stück beansprucht. Und wenn man dann auch mal drin ist, dann will man auch drin bleiben. Ja. Und dann das dauert halt immer so eine Zeit, bis man überhaupt mal richtig drin ist und dann auch so durchgehend und konzentriert arbeitet. Und dann, ja, das hat schon einiges am Sozialleben genagt. Ich habe in der Zeit, glaube ich, ein halbes Kilo abgenommen tatsächlich, obwohl ich relativ versucht habe, einigermaßen auch nicht zu essen. Also es war schon nicht so unbedingt schön zeitweise.
Bei mir war es genau das Gegenteil. Ich habe Stress gegessen und habe dann viel in mich und habe halt nur gesessen die ganze Zeit. Ja. Ich habe zwar dann, ich glaube, 12 Stunden am Stück habe ich nie gearbeitet. Ich hab mir dann irgendwann ein Tagesziel immer gesetzt. Also ich habe dann mal nachgerechnet, okay, ich will, sagen wir mal, eine Woche vor Abgabe fertig sein, um noch Leute Korrektur lesen zu lassen. Dann habe ich noch so und so viele Tage, so und so viele Tage, so und so viele Seiten. Mhm. Einfach ausgerechnet. Ich war dann irgendwie bei, jetzt musste 1,5, 1,6 Seiten schreiben pro Tag. Dann hatte ich halt manchmal so Tage, wo ich dann halt 3 geschrieben habe und dann habe ich mir auch gesagt, nee, nicht vielleicht nicht einen Tag, aber dann habe ich, dann war ich vielleicht um 16 Uhr hatte ich wirklich schon 3 Seiten geschrieben, weil ich wirklich einen guten Tag hatte. Und dann habe ich mir halt dann auch gesagt, okay, du hast jetzt genug geschrieben irgendwann. Und am nächsten Tag habe ich mich wieder hingesetzt und dann wieder so lange gearbeitet, bis ich ein bisschen mehr, als ich eigentlich müsste. Und dann hatte ich halt auch mal so ein paar Tage, wo dann irgendwie was dazwischen gekommen ist, wo ich dann irgendwie auch irgendwie dann nicht motiviert war und gemerkt habe, heute wird das nichts. Und dann habe ich auch mal früher abgebrochen, aber immer so versucht, irgendwie so nah wie möglich an das Tagesziel zu kommen. Und das war dann einfach für mich das habe ich am Anfang zum Beispiel nicht gemacht und da habe ich dann ein bisschen prokrastiniert und so.
Ja,
aber ab dem großer Zeitpunkt, Fehler. Ab dem Zeitpunkt, wo ich dann tatsächlich dieses Tagesziel mir eingerichtet habe, ab dem Tag ist eigentlich auch gelaufen. Also dann habe ich auch wirklich gut Seiten produziert und es waren auch alles gute Seiten eigentlich, weil ich dann wirklich so auf irgendwas hingearbeitet habe täglich. Ich glaube, das würde ich auch so jedem empfehlen irgendwie.
Gibt halt so diese 2 Typen von Arbeits-, also von Menschen, die so arbeiten. Entweder hat man halt so Leute, die Plan soll haben oder halt die da so sagen, okay, wenn es läuft, dann läuft es und dann läuft es halt so lange, bis es nicht mehr läuft. Das war dann halt so mein Ansatz tatsächlich, einfach zu sagen, okay, ich bin jetzt gut dran. Also irgendwann wird das auch wieder aufhören, dass ich nicht mehr so gut dran bin, aber bis dahin mache ich weiter. Und mal gerade egal, wie viel ich bis dahin geschafft kriege, das habe ich dann wieder. Also ja, das sind so 2 Herangehensweisen, da muss man selber im Prinzip wissen, wie man das macht. Im Zweifelsfall gibt es bestimmt so Leute, die dann für die dann deine Arbeitsweise besser ist. Gesund ist meine Arbeitsweise definitiv nicht, aber es gibt halt auch Leute bestimmt, für die dann besser ist an der Herangehensweise. Also muss man selber quasi, das hat man aber normalerweise auch bis zur Bachelorarbeit rausgefunden, was man da tatsächlich besser macht und wie man das besser macht. Ich bin halt so jemand, schreibe meine Arbeiten durchaus mal 48 Stunden vor Abgabe in einem durch, aber dann schreibe ich die halt auch durch und mache halt nichts anderes. Nicht. Ja, das ist so. Also ich nehme mir jedes Semester vor, also ich habe auch meistens so Hausarbeiten, die ich im Prinzip von Anfang an vom letzten Semester noch mitschreiben muss. Ich nehme mir jedes Semester vor, du fängst den Semesteranfang an, du schreibst diese Arbeit kontinuierlich, langsam und schön in gesunden Schritten durch. Und dann 4 Wochen vor Abgabe denke ich mir, scheiße, du hast noch nichts gemacht. Guck, dass du jetzt endlich rankommst. Du hast 2 Hausarbeiten nach 15 Seiten zu schreiben und noch kein einziges Wort getippt, geschweige denn irgendwas gelesen.
Ja, also auf 48 Stunden läuft es bei mir nicht.
Ja, auf. Das aber war jetzt auch ein bisschen übertrieben. Prinzipiell
bin ich da ähnlich. Also ich habe jetzt auch letztes Semester so lange aufgeschoben, bis ich dann wirklich jeden Tag da sitzen musste und wieder. Und dann war man plötzlich wieder so in der Bachelorarbeit irgendwie. Okay, jetzt muss ich wieder jeden Tag in die Bib. Und da meinen Scheiß runterschreiben. Aber ich würde sagen, wir gehen mal zum letzten Kategorie.
Entweder-oder-Fragen.
Ja, okay. Wir sind vorbereitet.
Ja, gut, immerhin einer, ne?
Naja, egal. Leon hat die ganzen Fragen vorbereitet. Okay. Ich habe die Kategorien vorbereitet.
Und ich muss die Antworten haben?
Wir alle.
Okay, gut, das nimmt schon mal Druck weg.
Es kann sein, dass du vielleicht die erste Antwort geben musst, weil ich sie stelle. Die erste Frage, entweder oder, was würdest du lieber in diesem Fall gucken, Bachelor oder Bachelorette?
Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube tatsächlich Bachelorette, weil die Zicken, also mir geht dieses Gezicke beim Bachelor total auf den Geist und es gibt ja genug, also jetzt werden mich wahrscheinlich alle Feministinnen hassen wie die Pest, wenn ich das so sage, aber es ist meistens so, dass die Bachelorette besser aussieht als der Durchschnitt der ganzen Bachelor-Kandidatinnen. Insofern ist mir dann dieses Gezicke weg und dann hast du dann meistens noch die etwas ansehnlichere Frau. Also wenn ich eins von beiden gucken muss, weil normalerweise gucke ich beides nicht.
In diesem Fall musst du.
Aber wenn ich eins von beiden gucken muss, dann tatsächlich das etwas weniger gezickige und etwas optisch ansehnlichere Bachelorette.
Leon?
Das war jetzt eine schlüssige Argumentation. Ich wollte der erste sagen, Bachelor. Aber ja, dann würde ich mich anschließen.
Ich glaube, ich würde was Bachelor sagen, weil erstens, das ist halt, also wenn da irgendein Funken Unterhaltung mit drin ist, dann ist es, glaube ich, das okay, Gezicke.
Das macht wieder.
Und das, ich gucke das beides nicht, aber ich lese manchmal so Feuilleton und dann stehen da manchmal so Reviews darüber und dann schreiben die über die Bachelorette immer so, ja, die Männer sind alle so Kumpels irgendwie und versuchen, die klar zu machen. Und bei den Frauen, da ist dann halt wirklich so Drama drin,
da ist auch viel künstliches Drama von den Produzenten her, das merkst du halt irgendwann auch. Also da ist mir dann so lieb, da finde ich dann ganz tatsächlich den Ansatz von den Kerlen meistens auch witziger, dass die im Prinzip versuchen, von RTL möglichst viel Gratisurlaub zu kriegen. Das finde ich eigentlich tatsächlich noch witziger als dieses Pseudodrama, dann, wenn die Weiber alle auf große Liebe machen, das ist auch immer so ein bisschen gekünstelt und so von wegen, man weiß doch eigentlich, dass man da nicht hingeht.
Also, aber wenn die letzte Folge durch ist, dann kommt doch immer diese So.
Die bleiben doch eh nicht jetzt zusammen. Passiert
und dann so in der Hälfte der Zeit schon wieder.
Ja, da habe ich letztens was mega Interessantes. Also wir dürfen nicht so viel gleichzeitig reden. Aber ich habe da gerade vor ein paar Tagen was Interessantes gelesen. Und zwar, dass die ja teilweise der Bachelor oder die Bachelorette und der gewählte Partner, die dürfen sich dann wochenlang nicht sehen, weil das ja verraten würde, wer gewonnen hat.
Das ist ein absoluter Killer eigentlich für so eine
Geschichte. Das ist das, was diese dann auseinandertreibt quasi. Das finde ich super eigentlich.
Dann sollen sie halt im Ausland bleiben für die nächsten 4 Wochen und dann nochmal von RTL gratis Urlaub machen als Pärchen.
Sie bekommen, glaube ich, sogar so ein paar Wochen Urlaub, aber dann müssen sie halt irgendwann...
Nein, das ist halt kacke. Das funktioniert so nicht. Aber
na gut. Okay, die nächste Entweder-Oder-Frage.
Oh Gott.
Hättest du lieber nur 10 Seiten geschrieben oder 60 Seiten geschrieben? Was wäre für dich schwieriger gewesen?
Schwieriger gewesen, das, was ich geschrieben habe, tatsächlich auf 10 Seiten zu quetschen. Wobei es wahrscheinlich auch nicht einfach gewesen wäre, das auf 60 Seiten auszuwalzen. Aber im Prinzip tatsächlich machbarer wären die 60 Seiten als die 10 gewesen. Also insofern dann lieber die 60 tatsächlich.
Ja. Da würde ich auch tatsächlich zustimmen, weil, also da kann man immer noch ein bisschen mehr recherchieren. Ja,
genau.
Aber 10 Seiten, wirklich so ein interessantes Thema, was einen wirklich auch interessiert, bestenfalls nochmal runterzubrechen, das ist schwierig. Und das gibt dann vielleicht dir, Leon, auch ein bisschen Hoffnung. Wenn du jetzt sagst, okay, ich tue mich ein bisschen schwer mit so 12-seitigen Hausarbeiten.
Das ist normal.
Wenn du so ein Thema hast, wo du dich so reingearbeitet hast, dann wird es eher schwierig, nur 10 Seiten zu schreiben.
Weil ich finde eigentlich auch, dass es immer so am Anfang ist, dass man sich so denkt, so, Alter, wie soll ich das jetzt hinkriegen? Ja. Und dann zum Ende ist es aber wirklich eigentlich immer so, dass man fast immer gucken muss, dass es halt nicht zu viel wird. Also fand ich bis jetzt auch immer
so. Ja, genau, das ist so die Erfahrung, die man aus dem Bachelorstudium mitnimmt.
Ja, eigentlich keine Sorgen
darüber machen. Zu wenig wird es sowieso nicht. Also.
Ja, alles klar. Die nächste Entweder-Oder-Frage.
Du sagst das immer so, als wäre das irgendwie was ganz Merkwürdiges. Na naja, gut, okay, stell mal deine Frage.
Das ist meine Moderatorenstimme.
Ah, deine Moderatorenstimme.
Okay. Moderatorenstimme. entweder lieber in der Bib schreiben oder zu Hause.
Zu Hause habe ich gemacht. Ich schreibe definitiv, also in einem ruhigen Umfeld. Also ich suche mir normalerweise meine Informationen zusammen und dann schreibe ich das alles zusammen. Und dadurch die Quellen sowieso digital hatte und normalerweise auch habe, definitiv zu Hause. Also im ruhigen Umfeld, dann kann ich das durchhacken und fertig. Dann zum Korrekturlesen lassen, definitiv nochmal in die Uni gehen, aber so den eigentlichen Schreibprozess, zumindest für die Bachelorarbeit, war das sinnig, das zu Hause zu machen. Ja,
ja, siehst du, da bin ich nämlich komplett anders. Ich habe zu Hause rein gar nichts hingekriegt. Also das war auch dann diese Phase, wo ich so ein bisschen prokrastiniert habe. Wo ich dann auch, ich habe dann bis zu den Weihnachtsferien quasi gebraucht, um die Empirie quasi abzuschließen. Das hätte ich vor allem viel schneller hingekriegt, wenn ich mich in die Bib gesetzt hätte. Mhm. Aber so über Weihnachten und so die letzten Wochen vor Weihnachten irgendwie, da will man nicht so gerne in die Bib gehen, da will man lieber nochmal irgendwie auf den Weihnachtsmarkt gehen und dann von zu Hause arbeiten, irgendwie am nächsten Tag, wenn man noch ein bisschen was am Abend vorher getrunken hat. Also das will ich auf jeden Fall, also jetzt bei jeder Hausarbeit einfach in die Bib gehen. Ist viel einfacher und da kann ich einfach 3-mal so viel Arbeit an einem Tag schaffen, wie wenn ich zu Hause sitze.
Merkt man mal wieder, wie unterschiedliche Lern- und Arbeitstypen wir einfach sind. Ja.
Ja.
Also ich bin auch ein Bib-Schreiber. Ich finde auch zu Hause, also einmal mit der Ablenkung und ich finde auch so, das Umfeld in der Bib ist irgendwie, wenn dann alle so am Arbeiten sind, das ist immer so, keine Ahnung, gutes Schaffensumfeld, so, keine Ahnung. Aber klar,
Okay, die nächste Entweder-Oder-Frage.
Das ist, glaube ich, besser.
In der Schreibphase, würdet ihr lieber nur Kaffee oder nur Wasser trinken?
Ich bin eigentlich kein großer Kaffeetrinker, deswegen eigentlich eher Wasser tatsächlich.
Einfache Antwort.
Ja, ich tatsächlich auch nicht. Ich bin da auch eher der
Also normalerweise bin ich ein sehr großer Kaffeetrinker, aber ich glaube, dann würde ich lieber nur Wasser trinken, weil ich glaube, es ist dann schlimmer, wenn du viel Kaffee trinkst, weil das dann deinen Schlafrhythmus so komplett kaputt machst und dann bist du noch müder, als wenn du gar keinen Kaffee trinkst. Dann lieber nur Wasser trinken, dann bist du zwar morgens ein bisschen müde oder so, aber da gewöhnt sich wahrscheinlich auch schnell dran. Das ist dann nichts Großes, denke ich.
Wie gesagt, das war dann auch bei mir der Vorteil, dass ich im Prinzip zu Hause geschrieben habe. Ich bin aufgestanden, habe mich dran gesetzt und fertig. Das war so der große Trick dann. Da war dann nichts mehr mit großartig müde sein. Da musste ich auch nicht irgendwie mich lang von der Uni zum Bett schleppen, wenn ich dann tatsächlich das Bedürfnis hatte, mich mal eine Stunde hinzulegen oder sowas, dann ging das auch einfach so.
Ja.
Und da war dann auch der große Vorteil tatsächlich.
Ja.
Ja.
Gut, das waren die Entweder-Oder-Fragen.
Oh, so schnell schon wieder rum.
Ja. Ich habe noch ein paar mehr, aber.
Ja, dann hau raus, wenn noch
ein paar mehr. Nee, komm, wir sind jetzt gerade perfekt auf eine Stunde,
okay.
Da, und die anderen Fragen waren nicht so gut, fand ich. Also, ich habe jetzt die besten, die Kirschen habe ich rausgekriegt.
Nein.
Aber.
Wir können ja noch ein paar Zusatzfragen für das Online-Special machen.
Ja, genau. Das findet ihr auf unserer Patreon-Seite.
Ja.
Aber danke, Lukas, dass du da warst.
Immer
danke,
gerne.
Leon, fürs Mitmoderieren. Das war deine erste Folge.
Ich habe es überstanden.
Ja.
Aber ich will jetzt hier nicht deinen Schein weg.
Ah, das ist alles gut.
Nee, also es war eine sehr schöne Folge, fand ich. Und wenn ihr uns finden wollt, ihr hört uns ja wahrscheinlich schon, wenn ihr das hier hört. Aber ihr findet uns auch auf Podigy, ihr findet uns in eurem Podcatcher, ihr findet auch uns auf Spotify seit neuestem. Wenn ihr uns per Mail erreichen wollt, könnt ihr an news@campus-mainz.net schreiben. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns irgendwo Kommentare da lasst, wenn ihr Fragen habt. Oder am besten lasst ihr uns auch gleich irgendwie eine 5-Sterne-Review auf iTunes da, weil das hilft uns dabei, irgendwie gefunden zu werden, auch von Leuten, die vielleicht nichts mit Mainz zu tun haben, die einfach nur einen guten Studi-Podcast hören wollen. Ich weiß nicht, du hast keine Social Media, deswegen lassen wir das einfach mit den, mit den Tags. Oder hast du irgendwie.
Ich habe auch nichts, bevor ich nochmal Werbung machen würde. Ich habe jetzt im Vorlesungspodcast habe ich kurz Werbung für was gemacht, bevor ich wahrscheinlich besser keine Werbung gemacht hätte. Also von daher lasse ich das hier bleiben.
Ist die Bachelorarbeit schon gedruckt?
Die ist.
Also in einem Verlag?
Nein, tatsächlich nicht. Also dafür war die auch nicht gut genug bewertet, um sie tatsächlich im Verlag drucken zu lassen. Also, wenn man sie mal überarbeitet, vielleicht kann man vielleicht mal gucken, dass man die als Artikel irgendwo einreicht, aber so.
Das wäre jetzt echt der optimale Plug gewesen.
Ja. Aber auf Twitter könnt ihr uns auf jeden Fall @campusmainz schreiben, auf Insta, Facebook, glaube ich, das gleiche, Snapchat, YouTube. Aber was uns
YouTube-Seite?
Ja, tatsächlich. Cool. Okay. Wir haben sogar ein Video mit ein paar hunderttausend Klicks.
Okay.
Das ist über die Philo-Tür. Wieder ein Throwback zu einer vergangenen Folge. aber am meisten würde es uns freuen, wenn ihr uns euren Freunden empfiehlt, weil so verbreitet sich der Podcast, glaube ich, am ehesten. Aber danke fürs Zuhören. Ich war Thorsten.
Leon.
Lukas.
Und wir sind raus.
Yay.